Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zum täglichen Sportpodcast am 28.10.2020. Auch heute geht's wieder kurz um Tennis und dann hauptsächlich um die UEFA Champions League, denn die hatte gestern einige sehr, sehr gute und interessante Spiele zu bieten. Ich spreche nur unter anderem Gladbach gegen Real Madrid an, aber auch das Bayern-Spiel war durchaus spannend. Nichtsdestotrotz starten wir mit der ATP in Österreich, in Wien zu Gast. Dimitrov besiegte Kaschnikow, Hurkacz besiegte Balázs, Djokovic besiegte erwartbar Krajinov mit 2-0, Evans besiegte Bedene, Sonego besiegte Lajovic, Dominic Thiem, der Hometown Hero, besiegte Sashiko mit 2-0 und Garin besiegte Wawrinka mit 2-1. Damit haben wir heute in Kasachstan, wie gesagt, es gibt ja zwei Turniere, folgende Partien, beziehungsweise folgende gab es schon: Paul besiegte Abort, Tiafoe besiegte Kecmanovic. Tiafoe übrigens in einer sehr, sehr guten Verfassung, hat ja fast Jan-Lennard Struff auch in der ersten Runde der French Open besiegt. Gerasimov besiegte Wesel, Milman besiegte Verdasco, auch sehr überraschend. Kukushin spielt gerade gegen De Bonis, McDonald spielt später noch gegen Bublik. Und in Wien haben wir heute folgende Partien: Jung gegen Medvedev, da ist natürlich der Russe der große Favorit. Kaspar Ruud gegen Sinner, Sinner, der jetzt auch ja direkt das nächste Turnier mitnimmt, der jetzt Turnier nach Turnier spielt. Vielleicht kommt irgendwann so eine kleine Downphase für ihn. Nichtsdestotrotz geht es ja gar nicht mehr so lange. Am 15.11. starten ja bekanntlich die ATP Finals in London. Danach ist ja erst eine Pause angesagt. Ich würde nun damit abwarten, ob wir überhaupt eine Australian Open kriegen, denn alle Spiele nach Australien zu kriegen, wird auch nicht leicht werden. Vielleicht verlegt man dieses Turnier auch irgendwo anders hin. Müssen wir noch abwarten. Das auf jeden Fall dann, dass Jannik Sinner auch heute wieder spielt gegen Kaspar Ruud. Ist natürlich der Favorit. Der einzig deutsche Teilnehmer, Jan-Lennard Struff gegen Tsitsipas, natürlich großer Außenseiter. Obwohl Tsitsipas die letzten Wochen, habe ich gesehen, auch gar nicht so viel trainiert hat. Er hat auch ein bisschen mal Urlaub gemacht, das Leben genossen, was auch mal sein muss. Mal gucken, in welcher Verfassung er sich befindet, hat er seit dem French Open, sprich seit knapp 3 Wochen auch gar nicht mehr Tennis, beziehungsweise ja klar, hat er trainiert, aber kein Tennis-Turnier mehr gespielt. Struff kommt aus Doppel-Köln zurück, einen Sieg nur geholt in Köln bei beiden Turnieren insgesamt. Natürlich auch nicht das, was er sich erhofft hat, besonders beim Heimturnier. Mal gucken, wie er sich dann gegen Tsitsipas schlagen wird. Ogawa Alisson gegen Pospil. Und Djokovic gegen Koric, auch ein sehr, sehr interessantes Match. Ein Balkan-Match, Koric aus Kroatien, Djokovic aus Serbien. Da ist ja immer so eine gewisse Anspannung zu spüren, da im Balkan ja der Wettbewerb groß geschrieben wird. Und mal schauen, was sich da ergeben wird. Und zuletzt haben wir noch Carreño Busta gegen Kai Anderson, den Australier. Bei restlichen Sportarten gibt es nicht viel zu besprechen. Deswegen gehen wir direkt zur UEFA Champions League und zu den Spielen von gestern am Dienstag. Ich starte mit Shakhtar Donetsk gegen Inter Mailand. Die beiden Teams trennten sich 0-0. Für Inter zu wenig. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wir sprechen jetzt erstmal kurz über das Bayern-Spiel. Bayern tat sich schwer bei der Lokomotive in Moskau, wo auch einige Fans da waren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Allerdings würde ich schon sagen, als ich es hier gerade 8200, sah für mich definitiv mehr aus. Die Corona-Regeln wurden, sagen wir mal, nicht befolgt. Da standen Leute eng an eng. Da wurden einige Tribünen wieder freigelassen. Dann standen die Leute wieder direkt nebeneinander. Sprich, das wird alles nicht eingehalten. Mal schauen. In der 13. Minute brachte Leon Goretzka die Bayern in Führung. Flanke von rechts, Benjamin Pavard. Diesmal wieder gestartet für Saar, der zuletzt gestartet ist. Die folgende Aufstellung hatte Bayern aufgestellt. Hernandez, Alaba, Süle, Pavard, die alte Verteidigung. Davis ja jetzt 6 bis 8 Wochen raus. Sprich, man wird Hernandez jetzt viel auf links sehen. Vielleicht wird man Alaba auch ab und zu wieder auf links sehen. Dafür rückt dann Boateng in die Innenverteidigung, da hast du Boateng Süle oder ähnliche Optionen, die man da als Bayern vorhanden hat. Vielleicht auch mit Boateng meine ich von Anfang an, genau. Pavard hat ja früher auch mal Innenverteidiger gespielt und dann vielleicht Pavard Innenverteidigung sah rechts. Da hat man Optionen. Im zentralen Mittelfeld hat man dann die Achse, die man mittlerweile oft sieht, in Form von Kimmich und Goretzka gehabt. Goretzka, der ist der integriert, gestern wieder auf der 6, dafür Tolisso auf der 8, auf dem Flügel Müller und Coman, im Sturm Lewandowski, sprich man hatte prinzipiell die Aufstellung, die man letzte Woche bereits gegen Atletico Madrid hatte. Hier hat man sich schwer getan mit dieser Aufstellung, das lag auch daran, dass Müller nicht in seiner gewohnten Position war und ich einfach fand, dass zu wenig Druck in den ersten Minuten über die Außen kam. Man hat sehr, sehr viel über links agiert. Der Großteil der Angriffe gegenüber Hernandez und Coman, später, wo Gnabry in der zweiten Halbzeit für Müller kam, lief das ganze Prozedere gleich ab. Auch da war er alles über links, Gnabry und Pavard mit kaum Spielanteilen offensiv. Und es lief gestern nicht rund. Allerdings hat man das auch bei der Lokomotive Moskau erwartet, die auch Salzburg einen Punkt abgenommen haben. Das ist einfach der Fall, dass man da ein schweres Los hat, weil sie einfach sehr, sehr gut in der Verteidigung stehen. Lokomotive Moskau. Und deswegen durfte man hier auch kein Schützenfest erwarten. Nichtsdestotrotz brachte Pavard sich dann in Führung. Danach viele, viele Chancen. In der 70. macht dann Miranchuk das 1:1, bestrafte Bayern dafür, die Chance nicht genutzt zu haben. Danach hatte wirklich die Lokomotive Moskau Chance nach Chance. Da hätten sie Bayern auch mal gern 1 bis 2 einschenken können und somit das Spiel für sich entscheiden können. Man hat die Chancen nicht genutzt. Sehr Luis, der brasilianische Stürmer mit der schwachen Partie. Smolov und Krychowiak, die beiden dahinter. Krychowiak hat früher mal bei Paris Saint-Germain gespielt. Er als zentraler Mittelfeldspieler angedacht, hier als ja, Halbstürmer. Smolov ist ja eigentlich in der russischen Nationalmannschaft auch Stürmer. Nichtsdestotrotz hat man hier mehr oder weniger Dreier Sturm gehabt mit Krychowiak als abfallende Spitze, Smolov und Zed Luiz auf einer Ebene. Vielleicht Zed Luiz noch ein bisschen weiter vorne aufgrund seiner Geschwindigkeit. Hatte einige Chancen, hat sie ihn liegen lassen. Krychowiak sehr unauffällig gespielt, Smolov ebenfalls. Und dann hat man eine andere Spieler reingebracht, Miranchuk dann zum 1:1 und Jo Kimmich dann auf Vorlage von Martinez aus 20 Metern. Annahme direkt aus der Drehung unten links rein. Sehr, sehr schönes Tor von Joshua Kimmich. Arbeitssieg für Bayern. Nichtsdestotrotz am Ende ein verdienter Sieg. 64% Ballbesitz, 18 zu 15 Torschüsse. Man hat sich sehr, sehr schwer getan. Man konnte die Flügelspieler nicht integrieren. Auch Lewandowski hatte keine großen Chancen. Man hatte allgemein nicht die großen. Man hatte schon Chancen, allerdings nicht die großen. Offwood schlampig verspielt. Coman mit einem sehr, sehr schwachen Spiel. Chancen nicht genutzt, öfters die Mitspieler nicht gesehen. Über rechts ging wie gesagt nichts. Müller nicht ins Spiel bekommen. Tolisso auch sehr solide. Kimmich und Goretzka, beziehungsweise Kimmich hat mir am besten gefallen. Die Achse hinten dann, die man später aufgeboten hat mit Süle, Alaba, Martinez hat mir nicht gut gefallen. Trotzdem steht am Ende der Sieg. Atalanta spielte 2:2 gegen Ajax. Man lag zwischenzeitlich 2:0 hinten. Traoré und Tadic brachten Ajax in der ersten Halbzeit in Führung. Zapata dann mit einem Doppelschlag in der 54. und 60. zum 2:2. Auch hier werden wir gleich mal die Tabelle ansprechen nach dem zweiten Spieltag. Nachdem wir besprochen haben, dass Liverpool Midtjylland mit 2:0 besiegt hat, Jota, der Neuzugang aus Wolverhampton, 60 Millionen gekostet, brachte sie in der 55. in Führung. Liverpool allgemein mit, man könnte schon sagen, eine Larifari-Aufstellung. Alisson, Robertson, Gomez, Fabinho, Alexander Arnold, vielleicht aktuell das Beste, was man in der Verteidigung bekommt. Danach Milner, Henderson, die zwei Routiniers in ZM. Dort dann Jota, Minamino, Shaqiri, Origi, die sieht man sonst nur beim EFL Cup oder beim FA Cup, denn der Grund ist ja, dass beide Turniere von Liverpool nicht ernst genommen werden. In England wird prinzipiell der FA Cup recht ernst genommen, dass die Kloppo wohl ein bisschen anders, der nimmt den FA Cup auch nicht ernst, sondern lässt auch eher jüngere Spieler ran oder mal gerne diese Spieler. Man hat also auf Mané, Salah, Firmino verzichtet. Die haben ihn später angebracht. Auf jeden Fall brachte Jota dann nach Vorarbeit von Trent Alexander-Arnold Liverpool in der 55. Führung. Salah in der 93. noch per Elber. Man hat dann zwischenzeitlich in der 60. Mané und Salah gebracht und in der 81. Roberto Firmino. Keine Chance für Midtjylland. Und dann sprechen wir, wie gesagt, jetzt über die Tabelle. Da ist Liverpool auf Platz 1 mit 6 Punkten, Atalanta Bergamo auf Platz 2 mit 4 Punkten, Ajax auf Platz 3 mit 1 Punkt, Midtjylland auf Platz 4 mit 0 Punkten. Man kann sich ja vorstellen, dass die Dänen hier mit 0 Punkten aus der Gruppe gehen werden. Ajax hat jetzt zuletzt noch das Spiel gegen Midtjylland, das sollte ein Sieg werden. Und auf Atalanta gegen Liverpool bin ich sehr gespannt nächste Woche. Das dürfte wirklich ein Offensivspektakel werden. Beide Teams offensiv ausgelegt, beide Teams immer mit dem Blick nach vorne. Liverpool gegen gute Teams, gegen Teams, die sehr gern offensiv spielen. Auch ein Team, welches sich gerne mal zurückzieht und auf Konter lauert. Kann man auch mit den schnellen Spielen, die sie haben, mit Salah, Mané und Firmino. Da kann man auch mal kontern. Auf jeden Fall ist die Gruppe sehr, sehr spannend. Wenn Ajax noch gegen Midland gewinnt, hat man Atalanta und Ajax auf einer Stufe. Und dann hat man Liverpool und Atalanta, die auch noch ein Spiel haben. Mal gucken, wie das ausgehen wird. Auf die Bayern-Gruppe müssen wir auch noch zu sprechen kommen, denn Atletico Madrid besiegte Salzburg. Llorente brachte sie in Führung. Szoboszlai dann mit dem 1:1, der Shooting-Star aus Ungarn, der für RB Salzburg jetzt schon eine längere Zeit spielt, und offensiv sehr positiv auffällt. Mal gucken, ob er irgendwann zum größten Red Bull-Verein nach Leipzig wechseln wird. Philippe dann zum 2:1, Joao Felix, dann Doppelschlag von ihm, Doppelpack, 2:2, 3:2, Joao Felix, ja. Einer der talentiertesten Spieler wohl auf diesem Planeten, der bei Atletico Madrid, wie ich finde, ab und zu na, schlecht aufgehoben ist, weil Atletico ein Team ist, welches den Ball nicht viel nutzt, beziehungsweise nicht viel benötigt. Man ist eher auf die Defensive ausgelegt. Und er ist ein Spieler, der, wie man bei Porto gesehen hat, seine Kreativität freien Lauf lässt, mit viel Ballbesitz, seinem Spiel seine Note aufdrückt, seine Mitspieler guten Zähne setzt. Allerdings kann er es längst nicht so gut, wenn er den Ball nicht so oft hat, wie es bei Atletico der Fall ist. Folgende Tabelle haben wir dann nach 2 Spieltagen: Bayern an der Spitze mit 6 Punkten, Atletico dahinter mit 3, Lokomotive Moskau und Salzburg auf Platz 3 und 4, beide mit jeweils einem Punkt. Letzte Gruppe, die wir heute besprechen, da haben wir Porto, die Piräus besiegt haben, Vieira besser brachte sie in Führung und dann der zentrale Mittelfeldspieler Sergio Oliveira in der 85. zum 2:0. Ebenfalls besiegte Manchester City Marseille über, ja, nicht überraschend, aber wie man es erwarten konnte, mit 3:0 Ferran Torres, der Neuzugang mit dem ersten Tor im Dress von Manchester City, der noch nicht so gut ankommt bei den Fans, der nicht die Geschwindigkeit eines Sanés hat, der defensiv auch einigermaßen Spezialitäten hat, sprich, den könnte man auch mal, wenn es eng läuft, mal in der Verteidigung einsetzen, hat bei der Kadergröße City wohl nicht nötig. Schaut man sich mal die Bank an. Hat man da Bernabe, João Cancelo, Garcia, Mahrez, Nemeća, der deutsche Nationalspieler, nee, ist er nicht, Palma, Bernardo Silva, Stones, Aguero, Ake, Fernandinho, Gabriel Jesus, Mendy, wenn die alle fit sind, hat man da so, so viele Optionen auf der Bank sitzen. Das ist schon, das macht schon was her. Und dann noch Gündogan 76. zum 2:0 und Sterling in der 81. zum 3:0 nochmal nachgelegt. Tabelle in dieser Gruppe: City natürlich erwartbar auf Platz 1 mit 6 Punkten am letzten Spieltag. Porto besiegt, Porto hinter Platz 2 mit 3 Punkten, Piräus mit 3 Punkten, Marseille mit 0 Punkten ganz hinten. Letzte Gruppe müssen wir leider aus deutscher Sicht über ein unnötiges Unentschieden sprechen, womit man nicht rechnen konnte. Ich habe ja schon in diesem Podcast angesprochen, ich rechne klappbar Chancen zu. Die haben sie auch genutzt. Die erste Chance direkt, 12:1 Torschuss, 1:12 aus Sicht von Klappbach in der ersten Halbzeit. Thuram nutzt den einen Torschuss, 33. Minute, Spiel des Lebenseffekt. 58. Minute, Thuram legt nochmal nach. Erstes und zweites Tor, direkt ein Doppelpack in der Champions League. Traumauftakt aus seiner Sicht. Letzte Woche noch am Meme gewesen bei Inter, weil ihn der Ordner nicht kannte, er sich selber googeln musste und das Handy vorzeigen musste, diesmal mit einem Doppelpack. Dann ging es leider bergab. In der 87. Minute macht Benzema das 2:1. Benzema hat somit gegen 30 verschiedene Teams in der Champions League getroffen. Ist der vierte Spieler überhaupt nach Raúl, Messi und Ronaldo, der dies erreicht. Und Casemiro dann in der 93. der Wadenbeißer zum 2:2. Da hat man einfach gemerkt, dass die Erfahrung noch ein bisschen fehlt bei Gladbach. Man hatte mit Hofmann und Wolf Spieler, die in den unnötigen Phasen viele, viele Fehlpässe gespielt haben. Allgemein konnte man nicht mehr die Chancen, die man sich auch herausgearbeitet hat, man hatte einige Konterchancen ausnutzen. Man hat den Ball viel verloren. im Aufbauspiel zuletzt. Man war sehr, sehr nervös, was auch nichts Schlimmes ist, denn es ist eine neue Situation für Gladbach. Die Fans sind verdammt stolz auf sie. Ich meine, vor dem Spiel hätte jeder dieses 2:2 unterschrieben aus Gladbach. In der 85. Minute, wo man 2:0 geführt hätte, hätte das wohl keiner mehr unterschrieben. Nichtsdestotrotz sollte man als Gladbach-Fan auf diese Mannschaft sehr, sehr stolz sein, dass sie so gegen das große Real Madrid spielt. Nichtsdestotrotz wären natürlich 3 Punkte sehr, sehr schön gewesen, wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, auf die wir jetzt mal zu sprechen kommen. Gladbach auf Platz 2 mit 2 Punkten. Schachtel Donetsk führt die Gruppe mit 4 Punkten an. Inter auf Platz 3 mit 2 Punkten. Real Madrid letzte mit 1 Punkt. Und jetzt man nur vorstellen, man hätte hier gewonnen, dann wären Schachtel und Gladbach beide auf Platz 1 und 2 mit 4 Punkten. Inter dahinter mit 2 und Real Madrid jetzt schon wäre ein Two-Point-Game, sagt man, Two-Scoring-Game beim Football. Zwei Spieler muss man treffen. Dahinter mit 0 Punkten. Jetzt ist es für Real Madrid ein Sieg, um wieder ganz oben zu stehen in der Tabelle der UEFA Champions League. Große Chance wirklich verpasst, einen riesen, riesen Schritt in Richtung Champions League zu machen, denn Shakhtar Donetsk wird, wie man gesehen hat, kein einfacher Gegner. Wenn man da verliert, dann wird es schon wieder eng mit der Gruppe, mit der im Weiterkommen in die Playoffs, mit dem ins Achtelfinale einziehen. Inter, habe ich auch schon gesagt, das ist auch zu wenig aus ihrer Sicht. Da muss mehr kommen von ihnen. Da scheint nicht viel zu passen. An vielen Stellschrauben scheinen sie noch Probleme zu haben. Unter anderem, wer spielt im Sturm? Lukaku nicht getroffen. Lukaku ist einer, worauf viele Experten sagen, er hat noch nicht diesen Schritt gemacht, in den großen Spielen andauernd zu treffen. Das muss er machen. Ich denke, für Inter und Real wird das kommende Woche ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegeneinander. Denn da kann sich schon einiges entscheiden. Wenn Real dieses Spiel auch verliert, könnte es auch für sie dann sehr, sehr eng werden. Dann mit einer Niederlage gegen Schachtel und gegen Klapper und noch eine Niederlage gegen Inter könnte es, wie gesagt, schon das Aus sein für sie zu, für den zweifachen Champions League-Trainer, Champions League-Sieger-Trainer. Mal schauen. Jetzt kommen wir auf die Spiele vom Mittwoch zu sprechen. Und da haben wir um 18:15 Uhr, 18:55 Uhr Başakşehir gegen Paris Saint-Germain. Krasnodar gegen Chelsea. Ich denke, bei beiden ist die Ausgangslage recht klar. Für Chelsea vielleicht sogar schon mittlerweile so ein kleines Must-Win-Game, nachdem man sich gegen Sevilla 0 zu 0 getrennt hat. Wenn man diese Gruppe definitiv gewinnen möchte, sollte man hier einen wichtigen Schritt in Richtung Gruppensieg auch machen. Club Brügge gegen Lazio. Nach dem Sieg letzte Woche von Lazio ist hier die Ausgangslage recht klar. Das sollten sie gewinnen. Mit 6 Punkten sich dann absetzen. Dortmund gegen Zenit, das ist aus Dortmunder Sicht auch wie für Real schon so ein kleines Kiesspiel. Wenn man das Spiel auch verliert, könnte sehr, sehr eng werden, denn dann steht man mit 0 Punkten unten. Club Brugge hätte 1 Punkt, Zenit hätte 4 Punkte, Lazio auch 6, wenn sie das gewinnen sollten gegen Club Brugge. Sprich, da hätte man auch wieder dieses Two-Game-Scoring, dass man zwei Spiele Unterschied hat. Deswegen für Dortmund, für die Ausgangslage der Gruppe, für einiges eine ganz, ganz wichtige Partie. Fernschaff spielt gegen Dynamo Kiew morgen und dann haben wir noch Sevilla gegen Rennes, die vielleicht eine Strafe dafür kriegen, dass die Corona-Regeln nicht eingehalten wurden von UEFA, aber man damit einen Punktabzug oder ähnliches rechnen kann. Abwarten Sevilla, hier natürlich der Favorit. Europa League-Sieger gegen Bayern im Supercup sich gut geschlagen. Gegen Chelsea in der letzten Woche in der Champions League gut gegeben. Da ist man natürlich automatisch der Favorit. Zudem haben wir noch Juventus Turin gegen Barcelona. Eine sehr, sehr spannende Partie auf dem Papier. Leider fehlt Cristiano Ronaldo. Der Corona-Test am gestrigen Dienstagabend war immer noch negativ, positiv. Sprich, er ist immer noch nicht Corona-frei, obwohl jetzt schon knapp 2 Wochen, soweit ich weiß, sollten es genau 2 sein, Corona hatte. Sprich, er wird fehlen gegen Messi. Kein Clash. Übrigens, Barcelona-Präsident Bartomeu gestern das Amt niedergelegt für Messi, der einen großen Clinch mit ihm war. Die beiden konnten sich ja gar nicht leiden. Er wollte ja wegen ihm den Verein verlassen. Er hat mittlerweile eine hohe Anzahl an Schulden. Gut für alle Barcelona-Fans, die freuen sich da, denke ich mal, sehr drüber, dass er jetzt endlich weg ist. Der Barcelona-Präsident hat Platz gemacht und jetzt erhofft man sich natürlich eine bessere Zeit. Nichtsdestotrotz ist hier aufgrund der Ausgangslage, die vorhanden ist mit Juve, die in der Liga viele Probleme haben. 5 Spiele, 2 Siege, 3 Unentschieden. Barcelona im El Clásico auch nicht gut ausgesehen. Ist die Ausgangslage hier nicht klar, sondern es ist auf dem Papier ein klares 50-50-Game. Für Julian Nagelsmann, Red Bull Leipzig, Rasenballsport Leipzig, wird, denke ich mal, auch ein Traum war, denn man darf nach Manchester reisen, um in Old Trafford zu spielen. Das hat Nagelsmann angesprochen. Er freut sich sehr, sehr auf das Spiel, ist auch ein bisschen nervös, auch auf Ole Gunnar Solskjaer zu treffen, der auch eine große Fußballgeschichte geschrieben hat. Und er muss dabei auf Klostermann, Leiner, Mukiele, Hartmann, Haidara und Adams verzichten. Sehr, sehr große Ausfälle bei Manchester United. Kommt dann nur Bailey, der sehr weh tut. Nichtsdestotrotz muss da Leipzig auf einiges verzichten. Aber man sollte ihnen trotzdem hier nicht die Chance absprechen. Wer erst in der Bundesliga ist, wird aber Manchester United eine Chance haben, auch nach dem Auftritt vergangene Woche gegen Başakşehir, wo man sich sehr, sehr gut geschlagen hat gegen Türken. Und hier würde ich sagen, ist das ähnlich wie bei Juve gegen Barcelona. Ein 50-50-Spiel. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.